Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie den medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, der Podcast Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Tim Brümmendorf. Ich grüße Sie. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Brandstetter.
Sie sind Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie bei uns an der Uniklinik RWTH Aachen. Ich glaube, das ist sogar noch ein etwas längerer Name. Da kommen wir im Laufe des Gesprächs gleich drauf. Sie sind jetzt, glaube ich, auch schon bestimmt 10, 12 Jahre hier im Haus.
12 Jahre, genau.
12 Jahre. Und vielleicht als Einstiegsfrage: Wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das schon immer Ihnen in die Wiege gelegt? Oder?
Nein, war es ganz und gar nicht. Ich wollte eigentlich nach dem Abitur Geschichte studieren und dann Architektur. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, was zu meiner Zeit noch 20 Monate waren, in einem Krankenhaus in Stuttgart in der Pflege, und war dann so begeistert von dieser Tätigkeit, dass ich mich umentschieden habe und beschlossen habe, Medizin zu studieren.
Oh, wow. Hatte das damals auch schon so einen krassen Neurosklerosis wie heute?
Hatte es, aber es gab diesen sogenannten Medizinertest, den es jetzt heute auch schon gibt, auch noch gibt. Und ich hatte natürlich durch diese 2 Jahre Zivildienst eine gewisse Wartezeit, sodass ich dann mit meinem nicht 1,0 Abitur trotzdem Medizin studieren konnte.
Es gibt ja geborene Chirurgen, geborene Internisten und Leute, die von Anfang an ein Faible für bildgebende Verfahren haben. War das Ihnen immer klar, dass es die internistische Medizin ist und dann im Speziellen die Onkologie, oder kam das?
Ja, tatsächlich. Also ich würde jetzt sonst nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer, wie ja schon der Werdegang zum Studium hin gezeigt hat, absolut geradlinig von Anfang an wusste, was richtig für mich ist. Aber dass es nicht chirurgisch sein würde und dass es internistisch sein müsste, das war relativ schnell klar und überraschenderweise eigentlich auch die große Begeisterung und Interesse für das Thema Onkologie, also Krebserkrankungen, und zwar sowohl im blutbildenden System als auch im nicht blutbildenden System. Weil es einfach aus meiner Sicht um ein so grundlegendes Thema des Lebens geht, dass ich mich dafür einfach aus welchem Grund auch immer besonders faszinieren konnte. Und entsprechend habe ich dann auch die erste Formulatur und auch das erste Pflegepraktikum in diesem Bereich gemacht, und dann war eigentlich schon der Bann gebrochen.
Ja. Sie haben ja verschiedene Uniklinika durchlaufen im Laufe der Zeit. Ich glaube, Sie waren mal in Heidelberg, ich glaube auch in Hamburg und meistens auch in Tübingen.
Ja, richtig.
Ne? War das für Sie immer klar, dass, wenn Sie sich mit dem Fach beschäftigen, dass Sie dann irgendwie an der Uni bleiben müssen im Bereich der forschenden Medizin, oder hätten Sie sich auch vorstellen können, an ein Haus zu gehen, wo die Versorgung mehr Fokus ist?
Also für mich war jetzt von Anfang an sehr klar, dass ich gerne akademische Medizin machen möchte, also universitäre Medizin machen möchte. Und das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund war, dass der Einstieg ins Fach sehr stark von der Faszination für die zugrunde liegende Pathophysiologie von Krebserkrankungen getriggert war. Und als dann die klinische Seite dazu kam und mich eigentlich der Umgang mit den Patienten noch mehr eingenommen hat mit der Zeit, als jetzt die pathophysiologischen Grundlagen selber, war mir dann schon auch klar, dass ich die besondere Faszination des Fachs darin sehe, dass man zum einen eine höchst anspruchsvolle Patientenversorgung hat, auch jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch psychologisch und kommunikativ und interaktiv anspruchsvolle Patientenversorgung in diesem Fach hat, was mich irrsinnig beeindruckt hat, mich fasziniert hat, auch jetzt noch unheimlich fasziniert und motiviert, aber gleichzeitig eben die Möglichkeit, an der absoluten Front Forschung zu machen. Und das bietet nur eine Uniklinik, und interessanterweise muss ich sagen, je länger ich mich dann damit beschäftigt habe, umso klarer wurde mir, dass die Forschung auch ein sehr schöner Ausgleich sein kann für die Patientenversorgung, weil sie in der Patientenversorgung typischerweise eher immer reagieren müssen. Das typische Verhalten des Arztes in einem internistischen Fach ist die Reaktion auf Befundkonstellationen, auf Patientenbedürfnisse, auf Verläufe von Erkrankungen, während in der Forschung sie eher in einer Situation sind, wo sie ja selber sich ihr Forschungsgebiet aussuchen und dann auch Fragestellungen definieren, die sie dann mit einer gewissen Strategie bearbeiten. Und das ist ein praktisch reverses, eine ganz umgekehrte Situation als die, die man in der Patientenversorgung hat. Und beides zusammen verstärkt sich wechselseitig, bietet aber auch Ausgleich, das eine für das andere. Und das hat mich immer sehr gefesselt.
Ich habe auch durch Sie dann erst richtig erfahren, dass die Strukturen gerade in der modernen Krebsmedizin, so wie sie an vielen Standorten vorherrschen, ja bisweilen dann noch verbesserungsfähig sind. Also man richtete dann irgendwann Comprehensive Cancer Center nach amerikanischem Vorbild ein. Die gab es nicht an allen Standorten. Auch als Sie hierhin kamen, haben Sie das ja quasi neu aufgebaut. Vielleicht erstmal dazu die erste Frage, warum braucht es so eine Struktur? Was ist daran so wichtig? Und damit einhergehend die zweite Frage vielleicht, was ist da so Ihr Spezifika? Also mit welchen Themenfacetten aus des Bereichs beschäftigen Sie sich?
Ja, also diese sogenannten interdisziplinären Comprehensive Cancer Center Strukturen haben ihr Vorbild in Amerika. In diesem speziellen Fall ist es ein sehr leuchtendes Vorbild und eins, was wir sehr gut daran tun, in Europa und in Deutschland zu übernehmen. Hintergrund ist eigentlich der folgende. Tumorerkrankungen spielen in fast jedem medizinischen Fach eine Rolle. Fast jedes medizinische Fach entwickelt aber seine eigenen Herangehensweisen. Ein chirurgisches Fach wird in der Behandlung einer Tumorerkrankung sicher immer eher chirurgisch denken, ein internistisches eher internistisch und ein strahlentherapeutisches Fach eher strahlentherapeutisch. Und aufgrund der immer zunehmenderen Spezialisierung bestand dann irgendwann die Gefahr, dass für den einzelnen Patienten, der in ein Zentrum der Hochleistungsmedizin wie unseres hier kommt, dass dann sozusagen der sortierende und der Lotseneffekt im Hinblick auf die Auswahl der bestmöglichen Therapie für die individuelle Situation des vor ihnen sitzenden Patienten, dass diese Auswahl nicht mehr optimiert getroffen wird, sondern geprägt ist vom, ich sage das jetzt mal, Lokalkolorit des Arztes, den man halt zufällig als Ersten trifft. Diese Gefahr drohte dann das Ergebnis für den Patienten nicht mehr zu verschlechtern. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, es macht absolut Sinn, alle an einen Tisch zu setzen, gemeinsame Strategien zu entwickeln, diese gemeinsamen Strategien mit dem Patienten gemeinsam zu kommunizieren, auch zu messen, was man tut in Form von Krebsregistern, Behandlungspfade anzulegen, an denen man sich entlang steuern kann und auch sicherstellen kann, dass alle in der gleichen Situation dem Patienten die gleichen Empfehlungen aussprechen und dass man das eben gemeinsam abstimmt. Und der Patient an einem Zentrum wie unserem die Chance hat, dass egal welchen Arzt er als erstes trifft, dieser Arzt spiegelt im Wesentlichen das Wissen des gesamten Hauses und nicht nur das Wissen des eigenen Fachs. Und das ist das, was den Mehrwert generiert.
Und im Blick jetzt auf das Thema, was Sie im eigentlichen Sinne erforschen, also Sie haben sich ja eine spezielle Krebsentität rausgesucht, da wäre auch nochmal die Frage, ist so eine Spezialisierung heutzutage geradezu zwangsläufig? Also wenn ich in einer Region wie Aachen bin, habe ich vielleicht nicht mehr die Inzidenzen wie in einem großen städtischen Ballungsraum. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch mich mit anderen Häusern vernetzen, um diese entsprechend kritische Menge an Entitäten zu haben.
Ja, also das ist sicher eindeutig so. Wir sind ja immer mehr dahin unterwegs, Tumorerkrankungen aufgrund ihrer zugrunde liegenden pathophysiologischen Entstehung zu verstehen. Das heißt konkret, den Schalter in jeder einzelnen Tumorerkrankung zu finden, der dazu führt, dass die bösen Zellen sich von den guten Zellen entkoppelt haben, entartet haben und den Organismus bedrohen. Wenn wir diesen Schalter in jedem individuellen Patienten finden könnten und gleichzeitig ein Medikament hätten, was den Schalter wieder zurücklegen könnte, dann könnten wir jede Tumorerkrankung auch im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium heilen. Das ist leider noch nicht die Realität, aber in einzelnen Erkrankungen möglich geworden. Und das interessiert mich besonders und damit beschäftige ich mich auch wissenschaftlich. Und das Anwendungsfeld, an dem ich mich mit diesen Fragestellungen im Wesentlichen beschäftige, sind sogenannte chronische Leukämien, also Blutkrebserkrankungen, die meistens einen chronischen, langjährigen Verlauf haben, dann aber im Laufe der Erkrankung auch an Aggressivität zunehmen können und unmittelbar lebensbedrohlich werden können. Und diese Mechanismen sind Hintergrund meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeiten.
Ich kann mir vorstellen, dass man neben der rein wissenschaftlichen, akademischen Ausbildung natürlich irgendwie auch sowas wie Gesprächsfertigkeiten mit sich bringen muss, weil manchmal ist es ein schmaler Grat, jemandem Perspektive zu eröffnen, aber auch schonungslos Wahrheiten zu erklären. Und da gibt es ja sicherlich ganz unterschiedliche Ansprüche, die man auch an sein eigenes Handeln hat. Sie müssen ja definitiv auch sagen, wie eine Prognose aussieht, aber gleichzeitig nicht entmutigen. Ist das was man lernen kann oder muss ich das irgendwie mitgebracht haben?
Ja, also da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Es gibt Menschen, die sagen, das kann man mit Talent schon auf ein relativ weites, hohes Niveau bringen. Aber meine Überzeugung ist, dass man wie alles auch diese Gespräche lernen kann und lernen sollte und auch nicht denken sollte, es wäre eine Schwäche, wenn man sie lernen muss als Arzt. Gleichzeitig ist der entscheidende Punkt, was einen antreibt, und wenn der Antrieb ein menschenzugewandter, an Menschen interessierter und in jeder Lebenslage an Menschen interessierter, zugewandter, wenn die Haltung zugewandt ist, dann glaube ich, gelingt es in den allermeisten Fällen. Dass die absolute Grundvoraussetzung ist, dass man sich verantwortlich fühlt für den Patienten und dass man ehrlich ist und dass man auch nicht davor zurückscheut, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, wenn sie nicht vermeidbar sind. Wenn man diese Strategie nicht einhält, ist meine Erfahrung, dann wird man kein dauerhaftes Vertrauen zu Patienten aufbauen. Umgekehrt, wenn man konsequent in diesen Punkten ist, wenn man ehrlich ist, wenn man transparent ist und wenn man authentisch ist, dann sind die Patienten dafür dankbar, auch dann, wenn die Wahrheit vielleicht nicht immer das ist, was sie hören möchten.
Ich nehme die Onkologie auch als Laie jetzt in zweierlei Hinsicht als ziemlich modern und auch wegweisend wahr. Das erste wäre für mich so das Thema Shared Decision Making, also gemeinsam mit dem Patienten eine Therapierichtung besprechen. Ja. Das ist vielleicht was, was so nicht in allen Bereichen vorkommt. Und, das haben Sie gerade schon anklingen lassen, ich glaube auch zwangsläufig aufgrund der Behandlung der Entitäten immer sehr interdisziplinär ausgerichtet. Kann man das so sagen?
Das glaube ich schon. Also es ist so, die Entscheidung für eine Tumortherapie ist immer die Patientenentscheidung. Und zwar nicht deshalb, weil man als behandelnder Onkologe Angst davor hat, Verantwortung zu übernehmen, sondern weil es eben immer verschiedene Wege gibt. Und es hat sehr viel mit der persönlichen Präferenz des Patienten zu tun. Es hat was mit Risikoaffinität im Einzelfall auch mal zu tun. Es hat aber auch was mit einer Lebensperspektive zu tun. Es hat was damit zu tun, in welchem sozialen Umfeld lebt man, welche Lebensziele hat man noch und so weiter. Ich spreche natürlich jetzt immer quasi von den fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Ich spreche nicht davon, dass wenn man einen schwarzen Hautkrebs hat und der mit einer lokalen Operation entfernbar ist, das sind nicht die Themen, über die wir jetzt sprechen, sondern über fortgeschrittene Tumorerkrankungen. Da ist es entscheidend, das sogenannte Shared Decision Making, was Sie angesprochen haben, also die partizipative Entscheidungsfindung, da ist es entscheidend, dass man auch kommunikativ bereit ist, Patienten in eine Situation zu versetzen, dass sie für ihre individuelle Situation quasi fast den Wissensstand des Arztes haben. Ich sage dann immer, ich muss Sie jetzt in Ihrem speziellen Problem so weit fit machen und aufklären, dass Sie wahrscheinlich fast so viel von Ihrer Erkrankung verstehen wie Ihr Hausarzt. Das setzt voraus, dass Sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Sie müssen sich darauf einlassen, in dem Bereich, den Sie jetzt betrifft, quasi medizinischer Experte zu werden. Dann können wir gemeinsam zu einer Situation kommen, dass Sie eine selbstbestimmte Entscheidung für Sie treffen. Und die meisten Patienten schätzen das sehr wert. Es ist zeitaufwendig, man muss sich wirklich Zeit nehmen. Zum Teil sind es ja hochkomplexe, teils molekulare Zusammenhänge, die man ein Stück weit zumindest verstehen muss, um eine eigene Entscheidung treffen zu können. Und darauf müssen sich dann die Patienten auch einlassen. Die meisten schätzen das sehr wert, wie gesagt. Aber es gibt auch Patienten, sehr selten, aber das gibt's, die sagen, Sie sind doch der Arzt, ich verstehe, dass ich das eigentlich auch verstehen sollte, aber ich möchte es nicht, mir ist es lieber, wenn Sie für mich entscheiden. Da sträube ich mich am Anfang immer, weil das nicht unserem Verständnis von guter Medizin entspricht, aber in seltenen Fällen ist das dann auch irgendwo überzeugend und dann muss der Arzt die Verantwortung übernehmen. Und übrigens, im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist das Patienten stärken, Patienten zu einer selbstbestimmten Entscheidung bringen und dafür Aufwand betreiben, für den Arzt alles andere als ein Ärgernis oder nervig oder wie es so manchmal dann formuliert wird, sondern genau das Gegenteil. In der Onkologie ist das für uns eine totale Entlastung. Wenn ich mir sicher sein kann, dass der Patient, mein Gegenüber, sagt, ich habe verstanden, was Sie mir erklärt haben, ich übernehme jetzt die Verantwortung mit für diese Entscheidung, dann ist das für mich eine Entlastung, weil ich ja unter Umständen Therapien durchführen muss, die den Patienten gefährden. Nicht nur die Erkrankung selber, das steht immer im Vordergrund, sondern in seltenen Fällen auch die Therapie kann den Patienten gefährden. Und deswegen ist es für mein Gewissen und auch für meine Überzeugung im Hinblick auf das, was wir tun, auch eine Erleichterung, wenn der Patient auf Augenhöhe ist.
Und interdisziplinär stelle ich mir vor, Sie müssen mit Humangenetikern arbeiten, mit Strahlentherapeuten, mit Radiologen, Chirurgen, ja. Dann in Netzwerkstrukturen wie dem CIO-Verbund ABCD, der ja dann das alles auch nochmal sozusagen an mehreren Standorten abbildet. Ist das einfach, das gehört das zum Onkologen-Dasein einfach dazu? Oder?
Ja, also ich sage immer, Onkologie ist ein Schnittstellenfach. Wir leben davon, dass wir gut darin sind, zu integrieren. Und der Patient profitiert davon, wenn wir gut darin sind, Meinungen zusammenzuholen und dann in unserer Lotsenfunktion dem Patienten das Exzerpt dessen zu präsentieren, was wir uns interdisziplinär durchaus auch in kritischen Diskussionen miteinander abgestimmt haben. Das ist ein typisches, das gehört zu unserem Fach sicher besonders dazu. Es ist aber auch ausgesprochen belohnend, weil man natürlich im Ringen um die beste Lösung mit Kollegen erstens immer auch was lernt, es zweitens auch, sage ich ganz offen, auch Spaß macht, aber es ist ein Riesenaufwand. Und es ist ein Aufwand, das darf ich dann schon auch sagen, der in unserem Gesundheitswesen absolut null abgebildet wird. Alles, was mit Sprechen zu tun hat, wird nicht abgebildet. Entscheidend ist immer technische Medizin. Das ist für mich als Onkologe manchmal frustrierend.
Das kann ich absolut verstehen. Wenn ich jetzt angehender Arzt bin, also erstens, was muss ich mitbringen, um ein guter Onkologe zu sein? Und warum sollte ich zum Beispiel in Aachen in die Onkologie, in die RWTH gehen und an die Uniklinik? Und was kann ich bei Ihnen lernen, was ich woanders nicht lernen kann? Und was würden Sie aber umgekehrt von mir erwarten?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Also sagen wir so, was man mitbringen muss, um Onkologe zu werden, ich glaube, man muss wirklich Interesse an Menschen haben und man muss Spaß daran haben, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ein besonderes Phänomen unseres Fachs ist ja nun auch, dass wir im Gegensatz zu manchen chirurgischen Fächern die Patienten teilweise über Jahre betreuen. Das heißt, da bilden sich sehr enge Beziehungen aus zum Teil. Das muss man mögen. Ich schätze das ungemein, aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Also man muss sehr viel Interesse haben an Kommunikation. Man muss auch Interesse daran haben, komplizierte Pathophysiologien, komplizierte Zusammenhänge patientenverständlich erklären zu wollen. Und man muss idealerweise, speziell wenn man an eine Uniklinik geht, auch Interesse an Forschung haben und das Bedürfnis vielleicht haben, über innovative Forschung, kreative Fragestellungen, die man sich ausdenkt, Grenzen zu verschieben, die dann neue Therapien ermöglichen, neue Heilungschancen. Das ist ein Kerntreiber und für mich auch ein ganz entscheidender Antrieb dafür, dass ich erstens Onkologie mache und zweitens es an der Uniklinik mache. Und das würde ich mir so ein bisschen wünschen, diese Aufbruchsstimmung, ich möchte Grenzen verschieben. Das hätte ich gern. Das können kleine Grenzen sein, das muss nicht der Nobelpreis sein. Aber das Grundbedürfnis, ich will, dass das, wenn ich meine Berufszeit hinter mir habe, dass die Onkologie besser ist als vorher, das würde ich mir schon wünschen als Grundhaltung.
Ist wahrscheinlich sogar auch realistisch. Ich meine, der Staat, aber auch NGOs pumpen viel Geld in die Erforschung von Krebserkrankungen. Wir haben die nationale Dekade gegen Krebs gehabt. Es gibt einzelne populärwissenschaftliche Forscher, die sagen, bis 2050 wird jeder Krebs heilbar sein. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt schwierige Tumore, die Bauchspeicheldrüsenkrebs, bei denen sich das wahrscheinlich anders darstellen wird. Wie weit lassen sich die Grenzen Ihrer Meinung nach verschieben? Krebs ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Ihren Ausführungen lauschend manchmal dann doch auch eine Alterserkrankung und bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich einfach unumgänglich.
Ja, also Sie haben es gerade sehr schön gesagt, wenn diejenigen, die sagen, jeder Krebs wird heilbar sein, die sind schon zwei Schritte weiter bei der Wahrheit als die, die sagen, der Krebs wird heilbar sein, weil es gibt nicht den Krebs. Es gibt viele hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Subgruppen von Krebserkrankungen und die unterscheiden sich zum Teil sehr dramatisch aufgrund von ihrer Entstehungsart und auch von ihrer Behandelbarkeit und deswegen wird es keine einfache Wunderwaffe geben, die alle Krebserkrankungen wegputzt, wie das manchmal so in der Laienpresse dargestellt wird. Das wird es nicht geben. Es wird ein langer Weg sein und er wird Schritt für Schritt gehen und er wird Krebserkrankung für Krebserkrankung Onkologen. Zum Glück gibt es zum Teil übergeordnete Prinzipien, die dann auch gleich in mehreren Tumorerkrankungen wirksam zum Einsatz kommen können. Aber es ist mit Sicherheit ein langer Weg und wir müssen einen langen Atem haben, um erfolgreich zu sein. Und es ist genauso, wie Sie sagen. Am Schluss kann man, und diese Aussage ist, glaube ich, ganz belastbar, es gibt Wissenschaftler, die sagen, ein Mensch muss nur alt genug werden, dann kriegt jeder Krebs. Weil ein Stück weit ist das Altern von Zellen und das weniger effektiv werden von Reparaturmechanismen unmittelbar vergesellschaftet mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass bösartige Zellen entstehen. Das wissen wir immer besser. Auch hier wieder eigentlich am besten im blutbildenden System, wo die meisten innovativen Erkenntnisse als erstes getroffen werden. Das heißt, die Aussage ist schon richtig. Je älter wir werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einer Krebserkrankung erkranken. Und unser Ziel muss es sein, die dann eben heilbar zu machen oder so behandelbar zu machen, dass man nicht daran stirbt und eine gute Lebensqualität behält. Das wäre so das Ziel, glaube ich.
Zwei Fragen noch. Die erste wäre, jetzt sind Sie so 12 Jahre in Aachen. Wenn Sie so zurückschauen, Sie haben ja schon einige Etappen genommen. Ne? Was würden Sie gerne noch auf den Weg bringen? Was wären noch so Meilensteine, wo Sie sagen, die hätte ich aber gerne noch einkassiert?
Ja, also zunächst mal denke ich rückblickend ganz oft, ich bin so froh, dass ich so naiv war am Anfang und gar nicht diese ganzen Hürden alle gesehen habe, die sich dann am Schluss eben doch in den Weg stellen und die man dann so Schritt für Schritt auch aus dem Weg geräumt bekommt, weil es ist schon ein großer Kraftakt, aber ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Zeit hier und mit den unheimlich guten Interaktionen, die ich an verschiedenen Stellen hier hatte, auch in der Hochschule hatte. Also diese Zeit hier ist großartig und nach vorne betrachtet würde ich sagen, also mein Lebensziel war es immer, seit ich in der Hochschulmedizin bin und das ist es weiterhin und ich glaube, durch unsere Schwerpunktsetzung sind wir dem vielleicht auch ein bisschen näher gekommen. Ich möchte in einer wichtigen Krebserkrankung dazu beitragen, dass eine wichtige Innovation im Hinblick auf Verständnis, Diagnostik oder Therapie dieser Erkrankung mit unserer Arbeit assoziiert ist. Also wenn es uns hier in Aachen gelingt, bei den chronischen Leukämien irgendeine Art von wirklich relevantem, überregional sichtbarem Durchbruch zu erreichen, den die Patienten auch zu spüren bekommen, das wäre so mein Lebensziel.
Das klingt schon mal sehr gut. Letzte Frage, jetzt haben Sie es schon ein bisschen anklingen lassen, wenn Sie so zurückblicken auf Ihr jüngeres Ich. Sie haben geliebäugelt, damit vielleicht Geschichte zu studieren, haben es dann doch nicht getan. Was hätten Sie so einen Hinweis an sich in jungen Lebensjahren? Was würden Sie sich selber sagen, wenn Sie sich sehen würden, von heute aus betrachtet?
Sagen wir mal so, es war mit Sicherheit kein Nachteil, diesen Einflüssen, die es während des Zivildienstes gab und die mich dann am Schluss zur Medizin gebracht haben, zu folgen. Ich glaube, eine gewisse Beweglichkeit ist gut und wenn ich meine jungen Mitarbeiterinnen so sehe, dann glaube ich, dass ich damit ganz gut gefahren bin, nicht zu stark an einer vorgefassten Meinung hängen geblieben zu sein, sondern auch eine gewisse Risikobereitschaft hatte im Hinblick auf meinen beruflichen Werdegang. Das hat mir sicher nicht geschadet.
Super. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Otto.